HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Kunst als politische Waffe? Das Zentrum für politische Schönheit beantwortet diese Frage mit Ja. Das Künstler- und Aktivistenkollektiv aus Berlin wählt für seinen Protest, seine politischen Botschaften einen ästhetischen Rahmen. So bauen sie eine Kopie des Holocaust-Mahnmals vor dem Haus des AfD-Politikers Björn Höcke, sorgen für Ausnahmezustand in der thüringischen Provinz und für eine breite Diskussion. Provokation und Eskalation gehören zu den Aktionen des Zentrums. Aber welche Ziele verfolgen die Aktionskünstler? Was bitte ist politische Schönheit und wo sind die Grenzen dieser künstlerischen Freiheit? Fragen an Stefan Pelzer, den Eskalationsbeauftragten des Zentrums. Herr Pelzer, bitte vervollständigen Sie diese Sätze für mich. Ich liebe
meine Kinder und meine Frau.
Mich nervt total
Fernsehen.
Politik ist
Unser Spielfeld.
Kunst ist
unser Spielfeld.
Zu gleichen Teilen?
Zu gleichen Teilen, ja.
Und das Zentrum für politische Schönheit ist
eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit.
Man hat Sie auch schon bezeichnet als Aktionskünstler. Passt das auch?
Ja, wobei wir eine heterogene Gruppe sind von vielen Beteiligten. Manche würden sich eher als Künstler sehen, manche eher als Aktivisten. Und was wir machen, ist dann politische Aktionskunst.
Und wann ist die politische Schönheit erreicht?
Boah, das ist eine Frage. Wann ist politische Schönheit erreicht? Wenn die Gleichgültigkeit in der Gesellschaft überwunden wird, wenn sich große Teile der Bevölkerung fragen, wie sie ihr Leben, wie sie die Gesellschaft, wie sie den Staat humanistischer gestalten können und wenn sich die Menschen anfangen, um andere Menschen zu kümmern, und weniger um ihre Autobahn, Auto, Telefonleitung und zu was es sonst noch alles Bürgerinitiativen gibt. Und mehr vielleicht auch als um ihre Haustiere.
Das ist ein großes Ziel, ne? Ist das eine Lebensaufgabe?
Ja, ich befürchte schon, dass es eine Lebensaufgabe ist.
Philipp Ruch, ne, der Gründer des Zentrums, sagt ja, das Zentrum wurde gegründet, um Hetzern das Leben zur Hölle zu machen.
Genau. Und die Hetzer sind diejenigen, die eben versuchen, die Mehrheitsgesellschaft gegen die marginalisierteren Gruppen auszuspielen und so Druck auf die kleineren Gruppen auszuüben. Das sind in meinen Augen Hetzer.
Also ein Beispiel wären jetzt Rechtspopulisten und
Flüchtlinge. Beatrice von Storch ist zum Beispiel, Beatrice von Storch, also Rechtspopulisten, die AfD als politische Partei, das ist die erste, tatsächlich die erste Hetzpartei, die es in Deutschland in meinen Augen gibt.
Da würden Sie Ihnen widersprechen, ne? Wahrscheinlich.
Ja, aber dann lesen Sie sich die Tweets von Beatrice von Storch durch. Die rutscht ja öfter mal auf der Maus aus. Jeder mit vernünftigem Menschenverstand, der sich das Ganze halbwegs nüchtern anschaut, was für Äußerungen kommen, wie die danach wieder relativiert werden und so weiter, das ist ein ganz klarer Versuch, eben gegen Randgruppen zu hetzen oder gegen Hilfsbedürftige zu hetzen und die Mehrheitsgesellschaft gegen die kleineren Gruppen aufzuhetzen.
Ich habe noch so ein bisschen gelesen, wo Menschen oder Kollegen auch versucht haben, ein bisschen zu definieren, was sie sind hier in Berlin und was sie machen. Ein Begriff, der mir noch interessant erschien, ist Kunst als politische Waffe. Geht das?
Ja, in meinen Augen schon. Das soll ich jetzt bestimmt auch definieren.
Gerne.
Es gibt bestimmte Toleranzschwellen oder Ansichten in der Gesellschaft, was Politik ist und was Aktivisten ist. Und man sagt dann gerne, wenn zum Beispiel Antifa-Gruppen zum 150. Mal aus irgendeinem Grund demonstrieren und dabei werden ein paar Fensterscheiben eingeworfen oder so weiter, dann gibt es quasi eine relativ geringe Toleranz dafür, weil diese Art von Aktivismus nicht wirklich akzeptiert ist und wo Kunst eine Waffe sein kann, ist dadurch, dass wir eben in unseren Augen schon Kunst machen. Das heißt, sehr auf Ästhetik achten, sehr darauf achten, dass wir quasi ein Schauspiel bieten mit der Öffentlichkeit als Resonanzraum, wo sich dann eben die Grenze verschiebt und die Bereitschaft höher ist, sich auch mit dem Inhalt des Dargebotenen auseinanderzusetzen, als wenn 500 Vermummte die Straße lang marschieren.
Das heißt also, dass die Kunst, wenn man es so fassen will, oder der kreative Anteil als Brücke um Dinge zu verstehen?
Ja, das ist eine sehr gute Definition. So könnte ich mich anschließen.
Okay. Wie viele Menschen engagieren sich gerade hier aktuell beim Zentrum?
Aktuell ist eine Zeit, in der wir keine Aktionen machen. Das heißt, wir haben jetzt gerade nur unsere Belegschaft von 2-3 Leuten hier und es engagieren sich vielleicht zusätzlich noch 2-3 weitere Leute. Wenn wir gerade bei einer Aktion machen, das heißt vor allem durchführen, dann engagieren sich ein unglaublich großer Kreis von Leuten. Im Fall von dem Holocaust-Mahnmal in Bornhagen waren das mindestens 50 Leute, die zu bestimmten Tagen gleichzeitig verschiedene Sachen oder Aufgaben erledigt haben, um das in der Form präsentieren zu können.
Sie sind der Eskalationsbeauftragte des Zentrums. Was ist da Ihre Aufgabe und was heißt das jetzt für unser Gespräch? Muss ich mich fürchten?
Ja, fürchten müssen Sie sich nicht. Der Eskalationsbeauftragte ist für das Zuspitzen asymmetrischer Bedrohungen zuständig.
Also doch.
Als Aufgabe, die ich daraus ziehe, ist quasi, dass ich mir unsere Drehbücher angucke, wenn wir Aktionen machen, und gucke, an welchen Stellen wir das weiter zuspitzen können und ein höheres Eskalationsniveau erreichen.
Zuspitzen, wenn man so will, ja auch ein journalistischer Begriff, ne, auf den Punkt bringen. Also ich hatte fest damit gerechnet, dass Sie mir nachher ein Glas Wasser über den Kopf schütten. Muss nicht passieren.
Wird nicht passieren.
Wird nicht passieren.
Kommt auf die Frage an.
Gucken wir mal. HR Info, das Interview mit Stefan Pelzer, dem Eskalationsbeauftragten des Zentrums für politische Schönheit. Herr Pelzer, vielleicht ist es ja ganz erhellend, wenn Sie uns mal von einem Ihrer Projekte erzählen. Eines haben Sie gerade schon kurz erwähnt, das ist mir auch noch gut in Erinnerung. Das Holocaust-Mahnmal, das nachgebaut wurde und in die thüringische Provinz gestellt wurde. Das war Ende des letzten Jahres. Was war das für ein Projekt?
Ja, also dem vorangegangen war, dass wir den Björn Höcke, das ist der thüringische Vorsitzende der AfD, über ungefähr ein Jahr begleitet haben. Und er hat damals seine sogenannte Dresdner Rede gehalten, in der er gesagt hat, dass die Deutschen das einzige Volk sind, das sich ein Mahnmal der Schande in die eigene Hauptstadt gebaut hat. Das war seine Kritik an der Aufarbeitung des Holocausts in Form des Holocaust-Mahnmals in Berlin.
Und er hat in der gleichen Rede auch noch gesagt, wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das
Exakt.
War alles in Dresden. Ja.
Und spätestens zu dem Zeitpunkt, also wir hatten ihn schon früher auf dem Schirm, aber ab dem Zeitpunkt war völlig klar, dass wir uns um den Mann ein bisschen besser kümmern müssen. Und wir sind dann einen Monat später in sein Dorf gefahren, weil wir gesagt haben, wir wollen mal quasi diese Luft schnuppern. Wo lebt so jemand, der deutschlandweit bekannt ist als Hetzer? Wie lebt er? Und dann sind wir nach Bornhagen, nach Thüringen und haben uns das angeguckt. Das ist ein sehr kleines Dorf, hat ungefähr, deutlich unter 1000 Einwohnern, das geht eher Richtung 500. Und dort lebt er im ehemaligen Pfarrhaus, in einer sehr exponierten Lage, hat Schafe im Garten und so weiter. Und wir sind dann nicht nur dieses eine Mal, sondern noch mehrfach hingefahren und haben irgendwann gesagt, so oft wie wir da jetzt hinfahren, brauchen wir eigentlich eine ständige Basis vor Ort und haben angefangen, nach Immobilien zu suchen. Und bei Immobilien wissen wir, das Einzige, was wichtig ist, ist Lage, Lage, Lage. Es hat ein bisschen gedauert, wir mussten mit dem ehemaligen Bürgermeister telefonieren, mit allen möglichen Inhabern von Grundstücken, aber dann haben wir es geschafft, das Grundstück, was unmittelbar an das Grundstück von Björn Höcke grenzt, anzumieten.
Stand da schon die Idee, diese Stelen nachzubauen, oder war das erstmal ein Projekt, was offen war?
War ein Projekt, was offen war, aber der Weg war jetzt nicht weit zu der Idee, ihm eine Kopie des Holocaust-Mahnmals quasi in den Garten oder in den Nachbargarten zu setzen. Gesagt, getan. Wir haben dann hier in Berlin in unserem Büro eine Architektin angestellt. Und die hat angefangen, 3D-Zeichnungen, Cut-Zeichnungen, Statikberechnungen und so weiter zu machen, mit der Maßgabe, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit dort eben diese 21 Betonstelen in den Garten bauen müssen, ohne dass der Nachbar was davon merkt.
Genau.
Wer schon mal was mit Betonbau zu tun hatte, kann sich vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, wenn der Nachbar auf einmal 21 Betonstelen in seinen Garten baut, dann merkt man davon eigentlich was. Und es ist darauf hinausgelaufen, dass wir quasi einzelne Teile vorgeformt haben, Und das alles ein Baukastenprinzip ist, wie man es ein bisschen von IKEA kennt, was man dann relativ schnell zusammenbauen kann.
Das heißt, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und was ich mir jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen kann, dass das da keiner mitgekriegt hat. Wie lange haben Sie da gewerkelt?
Der letztendliche Bau hat donnerstags begonnen und ging bis Sonntagnacht, Montag früher Morgen. Die Geschichte, die wir dort erzählt haben, war, dass wir eine Hochzeit feiern. Und es hat schlimm geregnet an dem ganzen Wochenende, fürchterlich. Also das ganze Baugrund war ein einziges Matschfeld. Und wir haben quasi dann Planen über den gesamten Garten gespannt, in alle Richtungen, sodass eben von den Nachbarn das nicht eingesehen werden konnte. Und haben unter den Planen im 24-Stunden-, Dreischichtbetrieb diese Stelen aufgebaut.
So, und irgendwann konnten die Planen weg und das Werk stand sozusagen zur öffentlichen Ansicht da. Was ist dann passiert?
Dann,
war der Herr Höcke überhaupt zu Hause?
Der war zu Hause. Es war Dienstag um 6 Uhr morgen, wurde es hell. Und davon gibt es diese Bilder, die mittlerweile per Gerichtsbeschluss verboten sind, wie Björn Höcke um 6.30 Uhr aufsteht und aus dem Fenster guckt und denkt. Und auf das Mahnmal herunterguckt. Ja, das waren die Enthüllungsbilder.
Und die Nachbarn?
Ja, die Nachbarn, mit denen haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Außer einem, dem Herrn Höcke selbst. Aber in dem Haus, zu dem unser Grundstück auch gehört, haben wir zwei Nachbarn, mit denen haben wir ein super Verhältnis. Und die haben kein Problem damit. Also die sind natürlich nicht so begeistert von dem riesigen Medienansturm gewesen, aber mit denen haben wir weiterhin eigentlich ein gutes Verhältnis.
Aber ich habe schon auch gelesen und mitbekommen, dass das ja dann auch Auseinandersetzungen gab, weil dann AfD-Anhänger gekommen sind. Und
genau, was passiert ist, nachdem die Enthüllung war Folgendes. Also die Polizei in Eichsfeld war auf dem kalten Fuß erwischt worden. Das ist aber oft so, wenn das Zentrum irgendwo hinkommt. Die haben das Ganze aus dem Spiegel erfahren, sind sofort hingefahren. Währenddessen haben sich dann auch nicht nur irgendwelche AfD-Mitglieder, sondern alles Freunde von Björn Höcke auf seinem Grundstück versammelt. Und das sind genau die Leute, mit denen die später körperliche Auseinandersetzungen gegen unsere Mitarbeiter angefangen haben. Die haben sich zuerst auf Björn Höckes Grundstück gesammelt und sind dann rübergekommen, haben unsere Einfahrt blockiert, haben dort demonstriert. Die Polizei ist mit Hubschraubern über das Grundstück geflogen, um zu gucken, ob Gefahr von den Stelen ausgeht. Und letztendlich hat die Polizei dann, nachdem einer unserer Mitarbeiter mehrfach attackiert wurde, Platzverweise gegen die Freunde von Björn Höcke, die AfD-Mitglieder, ausgesprochen. Und ja, für den Tag war es das. Wir haben später noch mehr Auseinandersetzungen gehabt. Unter anderem wurde einem Team, was wir vor Ort hatten, die Reifen zerstochen. Da kam ein schwarzer VW-Bus angefahren mit verdunkelten Scheiben. Aus dem VW-Bus sprangen Maskierte heraus, die dann die Autoreifen unserer Mitarbeiter zerstochen haben.
Das heißt, Sie hatten dann eine bildmächtige Szene da. Sie hatten was für die Kameras, für die Presse auch und ein weithin sichtbares Fanal gesetzt mit diesem Nachbau des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Der andere Teil des Projektes war ja auch, ich sage jetzt mal, Aktivitäten Ihres zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutzes. Ja. Was haben Sie da gemacht?
Also wir haben ja quasi das Treiben des Björn Höcke aufgeklärt. Und es gibt, das muss ich dazu eingangs sagen, einen Soziologen, der heißt Andreas Kempner, der hat sich schon länger mit Björn Höcke auseinandergesetzt und ist darauf gestoßen, dass Björn Höcke, bevor er Vorsitzender der AfD war, für NPD-Zeitungen im Kreis Eichsfeld unter dem Pseudonym Landolf Ladig Texte geschrieben hat. Er selbst bestreitet das. Aber in den Texten, die als Landolf Ladig verfasst wurden, finden sich Stellen, die orthografisch überhaupt nur so von Björn Höcke und eben Landolf Ladig verwendet werden. Außerdem beschreibt Landolf Ladig in diesen Texten das Haus von Björn Höcke mehrfach. Und die Zeitungen, in denen das veröffentlicht wurde, sind allesamt von einem sehr, sehr engen Freund von Björn Höcke, nämlich dem Neonazi Thorsten Heise, veröffentlicht worden. Björn Höcke hat gesagt, er wird alle verklagen, die behaupten, dass er Landolf Ladig ist. Seitdem haben zig Leute behauptet, dass er Landolf Ladig ist. Und wir haben es jetzt nochmal in ganz extremer Form getan. Und er hat uns wegen allem Möglichen verklagt, aber nur deswegen nicht. Unsere Forderung war, dass der Thüringer Verfassungsschutz eben auch Björn Höcke beobachten und aufklären muss und klären muss, ob Björn Höcke oder nicht Landolf Ladig ist. Wir haben quasi deswegen den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz Thüringen gegründet und haben eine Überwachung von Björn Höcke inszeniert mit bildgewaltigen Videos, Aufnahmen davon, wie Leute im Trenchcoat an seinem Haus mit Ferngläsern vorbeilaufen, um eben den Eindruck der lückenlosen Überwachung zu vermitteln.
Warum war Ihnen das wichtig?
Das war Teil des Skandals, den wir produzieren wollten. Wenn wir als Zentrum für politische Schönheit Aktionen machen, dann ist es, also wir haben in dem Fall dieses Mahnmal quasi gebaut, aber das ist überhaupt nicht kontrovers. Das ist immer wichtig, dass es bei dem, was wir tun, eine Kontroverse mitschwingt, über die Leute diskutieren müssen, die Leute auch schlecht finden können oder schrecklich oder fürchterlich. Und der Akt politischer Schönheit war tatsächlich die Konstruktion des Holocaust-Mahnmals direkt vor dem Haus des größten Kritikers des Holocaust-Mahnmals in Deutschland, um es ihm vor die Nase zu setzen. Das ist was, da haben auch die Presse applaudiert, haben alle applaudiert, aber das ist uns zumindest nicht kontrovers genug. Und die Kontroverse haben wir eben im Sinne dieser lückenlosen Überwachung inszeniert, was dann zur Folge hatte, dass ganz Deutschland sich gestritten hat, ob man das darf, und uns wurden Stasi-Methoden und so weiter vorgeworfen.
Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ich mir gedacht habe, da geht es jetzt aber auch gar nicht mehr nur um die politische Sache, da geht es jetzt eigentlich auch konkret gegen eine Person, gegen einen Menschen. Das ist ja ein Angriff auf den Höcke.
Ja.
Und das ist legitim?
Ja, also ich habe, gut, das muss jetzt jeder für sich entscheiden, aber aus unserer Sicht, man kann ja immer nur subjektiv handeln, und wenn man sich mit dem Höcke auseinandersetzt, dann kann man durchaus auch die Konfrontation mit ihm suchen. Also der Höcke ist ja nicht irgendeine Privatperson, sondern der inszeniert sich selbst. Der hetzt öffentlich, der fährt überall hin in andere Städte, macht öffentliche Auftritte und hetzt und lügt die ganze Zeit am Stück und wiegelt Teile der Gesellschaft gegen andere Teile der Gesellschaft auf. Und so einer Person, die quasi eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann wiederum zu sagen, in seinem privaten Wohnumfeld ist der völlig unangreifbar, das sehe ich nicht so. Und das haben übrigens auch alle Gerichte so gesehen, dass er sich eben auf diesen Schutz nicht berufen kann.
Aber immerhin leben ja auch da seine Frau und die Kinder. Wo sind da die Grenzen?
Die haben wir nicht zum Teil der Aktion gemacht. Also interessanterweise hat Björn Höcke selber die zum Teil der Aktion gemacht. Denn wir haben, und darüber können wir Nachweis führen, sämtliches, also die Kinder immer rausgehalten, wir haben die Kinder nicht erwähnt. Das erste Mal, dass die Kinder erwähnt wurden, oder auch die Frau, war durch Björn Höcke selbst. Also an dem Tag, wo das Mahnmal aufgebaut wurde, ließ Björn Höcke vom Sprecher der Thüringer Landtagsfraktion eine Pressekonferenz abhalten, in dem es eigentlich nur um die Kinder ging und in dem der Sprecher behauptet hat, dass wir den Kindern nachstellen würden und so weiter. Das war einfach nicht der Fall. Wir würden niemals Kinder in sowas mit reinziehen. Erstens, das hat der Höcke selbst gemacht. Und zweitens, ich zum Beispiel habe selber Kinder und ich weiß, welchem Schutz die bedürfen.
Jetzt steht das Stehlenfeld noch da in Thüringen. Wie bewerten Sie die Aktion? Sind Sie jetzt zufrieden mit dem, wie es bislang gelaufen ist? Noch steht ja auch alles da, ne?
Ja, also wir gehen eigentlich davon aus, dass es auch noch lange stehen bleiben wird. Wir haben ja sämtliche rechtlichen Auseinandersetzungen darüber mittlerweile für uns entscheiden können. Und wir gehen davon aus, dass die wie finanziert insgesamt 10 Jahre mindestens dastehen wird. Und wir werden sogar wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres die ursprüngliche Konstruktion durch massive Betonstelen ersetzen können.
Das heißt, Sie sind zufrieden?
Wir sind zufrieden. Also wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollten ja die Identität des Björn Höcke, den Zusammenhang Landolf Ladig, Björn Höcke, den wollten wir bekannt machen. Das haben wir geschafft. Wir wollten eine erneute Diskussion der Gesellschaft über dieses Holocaust-Mahnmal und die Äußerung zum Holocaust-Mahnmal provozieren. Das haben wir geschafft. Und ich kann nur sagen, ist in unserem Sinne verlaufen.
HR Info, das Interview mit Stefan Pelzer vom Zentrum für politische Schönheit in Berlin. Jetzt, Herr Pelzer, wird es Zeit für die legendäre HR Info Interview Box. Die habe ich Ihnen mitgebracht von Frankfurt nach Berlin. Schieb sie Ihnen rüber und Sie können sie öffnen. Was finden Sie?
Eine Dose Mai-Schwoppe. Das Schoppe. Mai-Schoppe. Das Gerippte für unterwegs.
Also ein schöner Appleboy. Mhm. Können Sie damit was anfangen?
Nicht nur ein gespritzter.
Ein gespritzter auch noch.
Kann ich was mit anfangen, ist aber kein, also ich trinke ja lieber einen Rauscher.
Ach ja. Aber man hört da so ein bisschen Lokalkolorit raus. Ne? Sind Frankfurter Bub geblieben so ein bisschen?
Also in dem Sinne nicht, muss ich leider sagen. Ich bin gerne in Frankfurt. Ich bin ja Frankfurter ursprünglich. Aber mit Lokalpatriotismus kann ich weder in Berlin noch in Frankfurt viel anfangen. Ich bin auch kein Fußballfan. Aber einen Apfelwein trinke ich sehr gern mit Zitrone, wenn ich Erkältung habe. Ein heißer Äppler mit Zitrone. Ja. Außerdem koche ich, Sie können meinen Sohn fragen, was heißt kochen? Ich rühre und schnipple die beste grüne Soße in ganz Berlin.
Was haben Sie denn mitgenommen von Ihrer Zeit in Frankfurt ins Leben danach, vom liberalen, internationalen Frankfurt über die vielen Stationen bis hierhin Berlin?
Meine politische Verordnung und mein ganzes politisches Engagement rührt aus der Zeit in Frankfurt. Ich hatte eine sehr politische Jugend gehabt in Frankfurt. Ich habe mein ganzes politisches Engagement eigentlich aus der Frankfurter Jugend mitgenommen bis in die jetzige Zeit. Vom damals den Auseinandersetzungen über die Bildungskürzung vom Bildungsminister Holzapfel, über damals die CDU, den Kinder statt Inder-Wahlkampf und so weiter. Da war ich in Frankfurt aktiv, war im Frankfurter in Bockenheim im Exzess aktiv, bei der Antifa und so weiter und so fort. Und während quasi eigentlich meine ganze Generation von Leuten von damals aus Frankfurt mittlerweile resigniert hat, habe ich das geschafft, eben ein politisches Feld zu finden, wo ich mich engagieren kann, wo man auch ab und zu mal gewinnt und wo man positiv bleiben kann und wo man auch Spaß hat.
Haben Sie gerade gesagt, die Linke hat resigniert?
Nicht die Linke generell. Ich sage, es resignieren jedes Jahr oder alle paar Jahre eine ganze Generation von Linken. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, da waren wir eine wirklich große Gruppe von Leuten, die linke Politik gemacht haben. Und wenn ich in genau denselben Kreis der Leute heute reinschaue, dann sind da außer mir sehr wenig Leute übrig geblieben, weil ein Großteil, und ich mache das gar nicht zum Vorwurf, entweder resigniert ist und keine Lust mehr hat oder eben so im Berufs- und Familienleben steckt, dass sie keine Zeit mehr dafür haben. Aber auch das ist ja eigentlich ein vorgeschobener Grund, um nichts mehr zu tun, um nicht für seine Überzeugung zu kämpfen. Und deswegen sage ich, jedes Jahr resigniert ein Jahr an Linken fast komplett.
Jetzt sind Sie Eskalationsbeauftragter hier in Berlin beim Zentrum für politische Schönheit. Ist das ein Vollzeitjob und reicht der aus, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten?
Für mich nicht. Mir ist das auch wichtig. Also ich könnte natürlich hier einen Vollzeitjob machen. Wir haben im Moment ungefähr 900 Fördermitglieder, die unsere politische Arbeit finanzieren. Das heißt, es gibt hier auch Stellen, aber ich habe ganz bewusst keine dieser Stellen für mich in Anspruch genommen, sondern arbeite hier ehrenamtlich. Ich sehe es eher als ein Hobby und kann mich dann auch besser darin ausleben, wenn ich es als Hobby sehe und nicht als Verpflichtung.
Hobby ist jetzt sogar fast ein bisschen wenig, oder?
Ja, Hobby ist gering gesagt, aber ich sehe das als Ehrenamt. Wollen wir es als Ehrenamt sagen? Ich habe hauptberuflich eine Firma in Berlin, die einerseits als Bildungsträger tätig ist, eine Sprachschule betreibt in Berlin-Friedrichshain und andererseits Buslogistik für Großveranstaltungen.
Das ist ja auch eine starke Kombi, aber gut, Selbstständiger.
Selbstständiger, genau.
Das nächste Projekt steht vor der Tür. Verraten Sie schon mal was?
Ich kann nichts verraten, weil wir eben nicht so produzieren. Bei uns ist alles immer tagesaktuell.
Aber es gibt garantiert schon Pläne.
Es gibt Ideen, aber es ist überhaupt nichts Klares. Es gibt Ideen, es gibt Begehrlichkeiten, aber wir sind überhaupt nicht an einem Punkt quasi, wo man schon sagen könnte, es geht definitiv in irgendeine Richtung.
Okay, also Ideen gibt es, Engagement gibt es auch noch. Wie lange machen Sie das noch? Was glauben Sie?
Ich glaube, ich gehe mit 69 in Rente und vielleicht dann noch 10 Jahre.
Na, da kann ja noch was kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan Pelzer. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Weitere Infos, Links und den Podcast zum Runterladen finden Sie online bei hrinforadio.de.